Ja, heute Morgen ist zu Besuch unser Bruder Lau aus der Versammlung Humboldthain und er hält für uns den Vortrag »Wahre Christen lassen Gottes Lehren anziehend wirken«. Wir sind sehr gespannt. Bitte schön, Bruder Lau.
Es ist nunmehr schon etwa 100 Jahre her, als einmal ein Schriftsteller folgende Worte zu Papier brachte. Er sagte damals, wie immer die auf engem Raum zu Hunderttausenden zusammengedrängten Menschen auch bemüht waren, die Erde zu verunstalten, wie immer sie die Erde mit Steinen bepflasterten, um jedes Wachstum zu unterdrücken, jeden hervorsprießenden Grashalm ausrissen, die Luft durch Steinkohlen, Qualm und Petroleumgeruch verpesteten, die Bäume verstümmelten und alle Tiere und Vögel verscheuchten. Frühling blieb dennoch Frühling, selbst in der Stadt. Die Sonne wärmte allenthalben, nicht nur auf den Rasenflächen der Boulevards, nein auch zwischen den Pflastersteinen wuchs und grünte, soweit es nicht ausgemerzt war, wieder auflebendes Gras. Birken, Pappeln und Faulbeerbäume entfalteten ihre klebrigen, duftenden Blättchen und an den Linden brachen die schwellenden Knospen auf. Dohlen, Spatzen und Tauben bauten bereits mit frühlingsgemäßer Geschäftigkeit ihre Nester und an den von der Sonne erwärmten Mauern summten Fliegen. Alle Pflanzen, alle Vögel, Insekten und Kinder waren von Frohsinn erfüllt. Kannst du dich so ein bisschen in dieses Bild hineindenken? Also ich denke, gerade so in einer Großstadt, wie wir es ja erleben, merkt man das schon. Ne? Der Mensch versucht, die Natur irgendwo beiseite zu schieben. Ne? Man betoniert immer mehr Flächen zu und trotzdem kann man nicht verhindern, dass auch hier Schönheit durch die Natur einzieht. Also auch dort schätzt man es sogar sehr. Man merkt es oft, dass die Menschen es sehr, sehr schätzen, wenn wieder der Frühling kommt. Man merkt den Wechsel der Jahreszeiten selbst in der Großstadt und ist begeistert davon. Ne? Man sagt, endlich wieder Frühling und genießt es einfach, dass die Natur es doch wieder schafft, sich ihren Weg zu bahnen. Warum ist das eigentlich so? Warum empfinden wir Menschen das als etwas Schönes, wenn wir die Natur sehen und das erwachende Frühjahr sehen? Warum mögen wir das? Warum mögen wir das mehr als das, was Menschen geschaffen haben? Und ganz einfach, es liegt daran, dass wir im Bilde Gottes gemacht sind, in dem Bilde des Gottes, der selbst ein Gott der Schönheit ist. Er hat uns den Sinn für Schönheit mitgegeben. Und deswegen empfinden wir die Dinge, die Jehova erschaffen hat, auch als etwas sehr, sehr Schönes. Jehova selbst liebt Schönheit. Das merkt man an vielen Stellen, die man in der Bibel finden kann. Wenn man so daran denkt, Beschreibungen der himmlischen Herrlichkeit Jehovas, wenn man die mal so sich vor Augen hält, dann merkt man, mit welch einer Pracht und Schönheit er sich dort schildert. Nehmen wir mal ein Beispiel aus der Offenbarung. Offenbarung Kapitel 4 können wir mal aufschlagen. Offenbarung 4 ist ja so eine Beschreibung der himmlischen Herrlichkeit Jehovas, die da Johannes erleben durfte. Und wir wollen jetzt gar nicht mal so sehr darüber nachdenken, was das Ganze symbolisiert, sondern wir wollen einfach mal versuchen, beim Lesen ein Bild entstehen zu lassen. Was hat der Johannes gesehen und wie wirkt das Ganze auf uns? Ja, Offenbarung, Kapitel 4, und wir fangen mit dem Vers 2 an. Da heißt es, nach diesen Dingen geriet ich sogleich unter die Macht des Geistes und siehe, ein Thron war im Himmel aufgestellt und auf dem Thron saß einer. Der Sitzende ist dem Aussehen nach gleich einem Jaspisstein und einem kostbaren rotfarbenen Stein und rings um den Thron ist ein Regenbogen, dem Aussehen nach gleich einem Smaragd. Kannst du dir das so ungefähr vorstellen, dieses Bild? Vielleicht siehst du auch vor deinem geistigen Auge so das Bild, was wir aus unserem Offenbarungsbuch kennen, ne? Von diesem grün, dunkelgrün umrandeten Thron, der in allen möglichen Schattierungen dann blitzt und blinkt. Ein prächtiges Bild, was Jehova zeichnet. Und dieses Bild symbolisiert seine Gegenwart. Die Gegenwart Jehovas wird durch Schönheit, durch Pracht symbolisiert. Was für den unsichtbaren Bereich der Schöpfung zutrifft, trifft natürlich auch auf den sichtbaren Bereich der Schöpfung zu. Alles, was wir von den Schöpfungswerken Jehovas sehen, beweist, dass er einen ganz einfachen Geschmack hat. Jehova liebt nur das Allerbeste. Wenn man die Schönheit des Universums betrachtet, ne, wir haben vielleicht schon verschiedene Bilder so gesehen von Sternennebeln, die irgendwo weit draußen im Universum sich befinden, das sind ja nicht einfach nur zweckmäßige Fabriken, wo neue Sterne entstehen, sondern sie sind ja auch als etwas wirklich Tolles anzuschauen. Es ist ein prächtiges Bild, was man da so sieht. Wenn man dran denkt, wir haben diese schöne DVD über die Herrlichkeit Jehovas, die sich in der Schöpfung offenbart. Und da gibt es ja eine ganze Bilderfolge von Aufnahmen aus den Tiefen des Universums. Und wir sind beeindruckt und begeistert, weil das ganz einfach schön aussieht. Naja, und was auf den Himmel zutrifft, trifft natürlich auch auf die Erde zu. Der Planet Erde an sich, ne, so ein blaues Juwel, umspielt von weißen Wolken, eingebettet in der schwarzen Unendlichkeit des Universums. Ein tolles Bild, was man von der Erde hat, wenn man Aufnahmen aus dem Weltraum sieht. Kein Wunder, dass beispielsweise auch Engel anfingen zu jubeln, als die Erde gegründet wurde. Bei der Pracht und Schönheit, die wir auf der Erde vorfinden, keineswegs erstaunlich. Und auf der Erde selbst, naja, da finden wir unzählige Beispiele für schöne Natur, für schöne Schöpfungswerke Jehovas. Man kann selbst in der Großstadt schöne Dinge betrachten. Also als Reisetipp vielleicht mal Richtung Wannsee zu fahren, auf die Pfaueninsel, mal ein bisschen außerhalb der Großstadt zu sein und trotzdem Natur zu genießen. Das ist schon etwas ganz Tolles. Und wenn man dann noch die Gelegenheit hat, mit den dort ansässigen Pfauen spazieren zu gehen, sie vielleicht auch so in der Sonne glänzen zu sehen, man ist begeistert von dem, was Jehova geschaffen hat. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Die ganze Erde steckt voll von majestätischen Werken, die Jehova ins Dasein gebracht hat. Etwas Großartiges, wir können uns daran freuen. Kein Wunder, dass Jehova sagte am Ende der Schöpfung, siehe, es war sehr gut. So steht es in 1. Mose 1 im letzten Vers. Aber interessant ist vielleicht, dass in Bezug auf die Schöpfung Jehova nur ein einziges Mal sagte, es war sehr gut. Am Ende jeder Schöpfungsperiode sagte Jehova, es war gut, es war gut. Aber nur ein einziges Mal sagte er, siehe, es war sehr gut. Wann sagte er das? Naja, nur dann, als der Mensch auf der Erde war. Jehova hatte vorher einen wunderbaren Planeten vorbereitet. Er hat etwas ganz Großartiges geschaffen und er war zutiefst beeindruckt, oder auch die Zuschauer waren zutiefst beeindruckt von dem, was entstanden ist. Die Engel waren mit Sicherheit zutiefst beeindruckt. Aber Jehovas vollkommener Geschmack war erst dann befriedigt, als auch noch der Höhepunkt seiner irdischen Schöpfung da war, nämlich ein vernunftbegabtes Wesen, das in der Lage ist, seine Eigenschaften wiederzustrahlen. Der Mensch war da. Erst ab dem Punkt war Jehova wirklich völlig zufrieden mit seiner Schöpfung, mit der Erde. Der Mensch hat von Jehova den Sinn für Schönheit bekommen und damit auch den Sinn, sich selbst und sein Umfeld schön zu gestalten. Nur leider blieb es ja nicht dabei. Wir kennen die Geschichte aus 1. Mose 3, als dann die ersten Menschen sich gegen Gott auflehnten, von der Frucht aßen, von der sie nicht essen durften. Und damit änderte sich das Bild Jehovas. Nicht nur der Mensch verlor seine Schönheit durch die Sünde, sondern die Folgen waren noch viel weitreichender in Jehovas Augen. Wie weitreichend sie waren, können wir uns im 1. Mose 6 einmal anschauen. 1. Mose 6, wo wir uns die Verse 11 und 12 anschauen möchten. Das ist jetzt also schon einige Zeit, nachdem der Sündenfall passiert war, einige Jahrhunderte kann man sagen danach, und Gott blickte nun auf die Erde und schaute einfach, was ist draus geworden? Was haben jetzt also die Menschen aus sich selbst und aus der Erde gemacht, nachdem sie sündig sind? Und da heißt es in den Versen 11 und 12 im 1. Mose 6, und die Erde wurde verderbt vor den Augen des wahren Gottes und die Erde wurde mit Gewalttat erfüllt. So sah Gott die Erde und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg auf der Erde verderbt. Interessant, nicht wahr? Jehova hat nicht nur gesehen, dass der Mensch an Schönheit verloren hat, sondern er sagte, auch die Erde ist nicht mehr so schön. Durch die Handlungsweise der Menschen wurde also auch das schöne Umfeld des Paradieses zerstört. War nicht mehr so schön in Jehovas Augen, wie es hätte sein sollen. Das ist ein Gedanke, der natürlich sehr ernst ist, weil das betrifft selbst noch unsere heutige Zeit. Bis heute leben wir Menschen nicht auf die Art und Weise, die Jehova vorgesehen hat. Und wir können deswegen auch die Erde nicht so schön gestalten, wie er es möchte. Unsere Handlungsweise, unsere Lebensweise heute als Menschen beraubt auch dieses blaue Juwel im Universum der Schönheit, die Jehova eigentlich für die Erde vorgesehen hat. Trotzdem haben wir als Menschen ja immer noch den Wunsch, dass wir sowohl uns selbst als auch unser Umfeld schön gestalten. Und man gibt sich da ja auch alle Mühe für, dass man eine schöne Wohnung hat, ein schönes Umfeld hat, eine schöne Außenanlage, sofern vorhanden. Ne, man schätzt es, wenn man in seiner Wohnung vielleicht auch etwas Zimmerpflanzen hinstellen kann. Ne, das verleiht im Ganzen auch noch so ein mehr paradiesisches Aussehen in der Wohnung. Ne? Das sind zumindest die letzten Überbleibsel, so rudimentär vorhanden, von unserem Wunsch, im Paradies zu leben. Ja, wir möchten Pflanzen um uns haben, wir möchten Tiere um uns haben, deswegen haben viele Haustiere auch zu Hause. Man mag es ganz einfach, mit der Schöpfung Jehovas zusammenzuleben. Und wenn man mal aufmerksam in ein Kinderzimmer schaut, dann sieht man, mit welchen Tieren der Mensch eigentlich noch kuscheln möchte, aber ist heute nicht unbedingt empfehlenswert. Ne? So Tiger, Löwen und so weiter würde man gerne mal kraulen. Ist im Moment nicht unbedingt zu empfehlen, aber als Plüschtier hat man sie gerne um sich. Ne? Man schätzt sie und liebt sie einfach, diese Tiere. Es ist etwas Schönes. Besonders schätzen wir Menschen natürlich auch, dass wir an uns selbst arbeiten können, um uns schön zu gestalten. Und zwar nicht nur in äußerlicher Hinsicht, sondern besonders in dem, was innerlich stattfindet. Die Bibel nennt das die verborgene Person des Herzens im unvergänglichen Gewand des stillen und milden Geistes. Also die innere Gestaltung des Menschen, unsere Persönlichkeit, ist etwas, dem wir ganz besonders viel Aufmerksamkeit widmen können und widmen sollten. Weil dadurch haben wir besonders viel Möglichkeit, in Gottes Augen schön zu werden. Nur wie schafft man das? Wie kann man das machen, sich so innerlich sozusagen schön zu gestalten nach Gottes Willen? Im Prinzip ist es ganz einfach. Es erfordert, dass man sich nach der Bibel ausrichtet, ne? Dass man die Maßstäbe Jehovas kennenlernt, was er von den Menschen fordert, wie sie ihr Leben gestalten sollten und sich nach dem ausrichtet. Dadurch kann man in Jehovas Augen an Schönheit gewinnen. Wenn man das macht, wenn man sich so mit der Bibel beschäftigt, dann wird man feststellen, dass diese Lehren in Gottes Wort auch wirklich etwas ganz Tolles, etwas ganz Wunderbares sind. Sie sind von Schönheit geprägt. Aber damit ist nicht genug. Wenn man diese Lehren wirklich verinnerlicht hat, dann würde in einem Menschen auch ein Wunsch wachsen. Ein Wunsch, der in der Bibel in Titus Kapitel 2 beschrieben wurde. Und wir wollen diesen Vers einmal gemeinsam uns anschauen. Titus 2. In dem Kapitel wird so über einige Möglichkeiten gesprochen, wie Menschen in Gottes Augen noch anziehender werden können, indem sie gewisse Handlungsweisen an den Tag legen, andere Handlungsweisen meiden. Und in Titus 2 im Vers 10 wird so das Ganze zu einem Abschluss gebracht. Da wird zunächst nochmal darauf eingegangen, dass wir nicht Diebstahl begehen, sondern volle gute Treue an den Tag legen. Und dann wird gesagt, sodass sie die Lehre unseres Retters Gottes in allen Dingen schmücken. Das wäre also der Wunsch, der in einem Mensch wächst, wenn er sich mit den Lehren Gottes beschäftigt. Er würde sich wünschen, die Lehre Gottes in allen Dingen zu schmücken. Was heißt das? Naja, schmücken bedeutet ja, dass man etwas Schönes noch schöner machen will, ne? Dass man die Schönheit noch betonen möchte, ne? Deswegen werden eben gewisse Möglichkeiten genutzt, um das noch besser zur Geltung zu bringen. Man schmückt etwas dadurch. Wie ist es denn im Hinblick auf Gottes Lehren? Sind sie schön? Also da besteht kein Zweifel dran. Die Bibel selbst spricht darüber in den Psalmen. Im 12. Psalm, im Vers 6, wird ein interessantes Bild gebraucht, wie die Lehren Gottes sozusagen auf andere wirken. Psalm 12, der Vers 6, der sagt nämlich: Die Reden Jehovas sind lautere Reden, wie Silber, geläutert im Schmelzofen der Erde, siebenmal gereinigt. Gut, was sagt uns der Vers? Naja, es wird im Einsichtenbuch kommentiert mit den Worten: Die Lauterkeit und Vollendung, die Vollkommenheit und Schönheit der Reden Jehovas werden durch kraftvolle, ausdrucksstarke, poetische Worte mit Silber verglichen, das im Schmelzofen siebenmal gereinigt wurde. Wenn man sich das erstmal so vorstellt, Silber, das siebenmal gereinigt wurde, das hat natürlich eine unwahrscheinlich hohe Güte. Und da wird hier gesagt, das Ganze veranschaulicht Lauterkeit, Vollendung, Vollkommenheit und Schönheit. Wenn man diesen Maßstab jetzt nimmt, wie soll man das noch steigern? Wie soll man das also dann noch schöner machen? Weil mehr als Lauterkeit und Vollendung, mehr als Vollkommenheit kann man noch gar nicht mehr erreichen. Wie kann man die Lehren Gottes jetzt noch schöner machen? Nun, wir können vielleicht mal diesen Gedanken aufgreifen, dass hier die Lehren Jehovas mit Silber verglichen werden. Wie ist es denn so mit Silber? Ich habe mal als Beispiel eine Silbermünze mitgebracht. Es ist ja durchaus so, dass Silber etwas Schönes ist, wenn das so richtig auf Hochglanz poliert ist. Aber was passiert bei Silber im Laufe der Zeit? Kennt man so vielleicht vom Silberschmuck. Bleibt es immer so schön, glänzend, sauber? Im Laufe der Zeit läuft es irgendwie schwarz an. Ne? Da kann man nicht viel gegen machen. Das sind halt die Einflüsse, die von außen kommen. Im Laufe der Zeit würde auch die Silbermünze, wenn man sich nicht entsprechend drum kümmert, schwarz anlaufen, dunkel anlaufen. Mal so als Frage, verliert die Silbermünze dadurch an Wert, dass sie dunkel anläuft? Verliert sie nicht, weil es ist ja immer noch das gleiche Silber, das gleiche Material. Verliert sie etwas an Schönheit? Auch das nicht, weil die kunstvolle Verarbeitung der Münze bleibt ja trotzdem bestehen. Sie verändert sich ja auch nicht. Aber was passiert? Nun, in der Wahrnehmung der Menschen verändert sich was. Eine schwarz angelaufene Silbermünze würde man gar nicht so sehr beachten, weil sieht nichts nach nichts Außergewöhnlichem aus. Man geht einfach dran vorbei, man lässt sie links liegen. Das könnte das Problem sein, auch in Bezug auf die Lehren Jehovas. Inwiefern? Nun, die Lehren Jehovas sind, wie die Silbermünze, ganz einfach vollendet, wunderbar, toll, kann man eigentlich nicht mehr steigern. Aber was passiert? Durch die Handlungsweisen der Menschen wurde unwahrscheinlich viel Schmutz auf die Lehren Jehovas geworfen. Die sind sozusagen in den Augen der meisten Menschen schwarz angelaufen, sind etwas Altmodisches, Unmodernes, etwas, ja, was man nicht mehr anwenden kann, braucht man nicht. Mit anderen Worten, die Menschen lassen die Lehren Gottes links liegen, weil sie denken, es ist nichts Besonderes. Verlieren die Lehren Jehovas dadurch an Wert, dass sie links liegen gelassen werden? Es bleiben die Lehren Jehovas, die ändern sich ja nicht. Aber was sich ändert, ist die Wahrnehmung der Menschen. Wenn man sie links liegen lässt, man hält sie für nichts Besonderes, achtet keiner drauf und niemand richtet sich danach. Und da kommt der Punkt ins Spiel, welche Rolle wir als Anbeter Jehovas spielen. Wir können jetzt sozusagen dazu beitragen, dass diese Lehren Gottes aus dem Abseits hervorgeholt werden und wieder Beachtung finden, indem wir sozusagen das Silber der Lehren Gottes polieren, auf Hochglanz bringen und dann können wir es anderen Menschen in voller Pracht zeigen und andere Menschen sind wieder begeistert von dem, was Gottes Lehren eigentlich beinhalten. Das ist unsere Aufgabe, das ist unsere Möglichkeit. Eine schöne Aufgabe. Fragt sich nur, wie macht man es praktisch? Also wie kann man die Lehren Gottes auf Hochglanz polieren? Wie macht man das? Wir können einmal über 6 verschiedene Bereiche kurz sprechen, in denen wir so über unsere Möglichkeiten nachdenken können, die Lehren Gottes zur vollen Geltung zu bringen. Fangen wir mal mit dem ersten Bereich an, weil da sind wir gerade mittendrin. Da geht es um unsere Zusammenkünfte. Im Rahmen der Zusammenkünfte werden ja die Lehren Gottes bekannt gemacht. Man spricht über die Lehren Gottes. Wie können wir nun dazu beitragen, dass die Lehren Gottes noch anziehender wirken im Rahmen der Zusammenkünfte? Was kann man da noch machen, um es zu schmücken? Und ganz einfach, einen ganz wichtigen Punkt erfüllen wir gerade in diesem Augenblick. Wir sind hier. Wir sind gekommen, um uns die Lehren Gottes anzuhören. Es ist ja nicht so, dass wir vor langer Weile nicht wissen, was wir noch so machen könnten mit unserem Leben, sondern es ist ja der Punkt, dass wir erkannt haben, wie wertvoll die Lehren Jehovas sind. Deswegen stehen wir früh auf, deswegen kommen wir Sonntagvormittag hierher, deswegen sitzen wir hier und hören uns diese Lehren Jehovas an. Wir wissen einfach, wie wertvoll sie sind und wie kostbar sie für unser Leben sind. Das ist der Punkt, warum wir kommen. Das merken auch andere Menschen. Die sehen eben auch, dass wir eine solche Wertschätzung für das Wort Gottes haben, dass wir das alles machen. Dadurch tragen wir dazu bei, dass die Lehren Gottes anziehender wirken. Aber das ist noch nicht alles, was wir an Möglichkeiten haben. In den Psalmen, im 133. Psalm, wird auf eine weitere Möglichkeit eingegangen, wie Gottes Lehren anziehender wirken im Rahmen unserer Zusammenkünfte. Der 133. Psalm, und zwar der Vers 1. Dort wird Folgendes gesagt. Das heißt dort, siehe, wie gut und wie lieblich es ist, wenn Brüder in Einheit beisammen wohnen. Interessante Formulierung, ne? Eine Einheit, etwas Gutes und Liebliches. Warum stehen diese Worte in der Bibel? Nun, es ist ganz einfach so, dass eine Einheit ja nicht von ganz alleine entsteht. Nur dadurch, dass man jetzt aufruft zur Einheit, ist ja noch keine Einheit da. Man könnte als Beispiel an die Vereinten Nationen denken. Sie nennen sich auch eine Einheit, aber man weiß, wie zerstritten dort eigentlich die Lager sind, ne? Wie oft dort keine Einigkeit erreicht wird. Nur, dass man das verkündet, dass dort eine Einheit ist, ist noch lange keine da. Doch wenn man in die Versammlung schaut, dann findet man dort eine Einheit, die da ist, obwohl die Menschen, die dort sich zusammenfinden, aus unterschiedlichsten Verhältnissen stammen, unterschiedlichste Vorkenntnisse haben, unterschiedlichsten Kulturkreisen angehören, unterschiedlichste Vorlieben haben und so weiter. Das sind alles Faktoren, die in dieser Welt entzweien. Doch wir können dazu beitragen, dass trotzdem eine Einheit besteht in der Versammlung, weil wir wissen, wie wichtig es ist, zusammenzuarbeiten zur Verherrlichung Jehovas. Und unser Verhältnis zu Jehova ist eben dieser vereinigende Faktor. Das Band der Liebe, das dadurch entsteht, vereinigt uns. Das ist etwas Wunderbares, etwas Schönes. Jeder von uns hat die Möglichkeit, dazu beizutragen, dass die Versammlung zu einem großen Feld der Einheit wird, wo sich wirklich jeder wohlfühlt, willkommen fühlt, ja, wo er sich verstanden fühlt. Wenn wir das schaffen und daran weiterarbeiten, dann tragen wir dazu bei, dass die Lehren Gottes noch viel schöner wirken, auf andere Menschen noch anziehender wirken. Kommen wir mal zu einem zweiten Bereich, wo wir die Lehren Gottes anziehend wirken lassen können. Das wäre der Bereich des Predigtdienstes. Weil im Rahmen des Predigtwerkes geben wir natürlich die Lehren Jehovas weiter. Wir verkünden die schönen Lehren Jehovas. Wie können wir nun aber beim Predigtdienst dazu beitragen, dass diese schönen Lehren Jehovas auch noch viel besser zur Geltung kommen, also noch viel besser geschmückt werden? Schauen wir uns einfach mal ein Beispiel an von einem sehr erfahrenen Prediger, nämlich vom Apostel Paulus. Wir schlagen mal Römer Kapitel 11 an. Auf. Römer Kapitel 11. Schauen wir uns einmal an. Da spricht Paulus so über seinen Predigtdienst und die Rolle, die sein Predigtdienst in seinem Leben war, einnimmt. Und im Vers 13 sagt er dann Folgendes, Römer 11, der Vers 13. Das heißt dort: Nun rede ich zu euch, die ihr Menschen von den Nationen seid. Insofern, als ich in Wirklichkeit ein Apostel für die Nationen bin, verherrliche ich meinen Dienst. Was hat der Apostel hier ausgedrückt? Nun, zunächst einmal hat er davon gesprochen, dass er sehr wohl weiß, welches wichtige Amt ihm anvertraut wurde, welche wichtige Aufgabe er wahrnimmt. Er hat von Jehova den Auftrag bekommen, ein Apostel für die Nationen zu sein. Eine wichtige Aufgabe. Und deswegen sagt er, weil ich mir dessen bewusst bin, möchte ich meinen Dienst verherrlichen. Der Dienst war etwas Wertvolles und Kostbares, aber er sagte, ich möchte ihn verherrlichen durch die Art, wie ich den Dienst erfülle. Ich bin mir der Bedeutung der Aufgabe bewusst und deswegen möchte ich natürlich auch alles tun, um dieser Verantwortung gerecht zu werden. Was hat Paulus denn unter anderem getan? Nun, wir sehen seine sehr positive Grundeinstellung zum Predigtdienst. Wenn man so die Berichte liest in der Apostelgeschichte über seine Predigtreisen, sehen wir, wie sehr er es geliebt hat, mit anderen Menschen über die Lehren Gottes zu sprechen. Man sieht, wie sehr er die Menschen geliebt hat, mit denen er gesprochen hat. Und wir merken auch, wie sehr es für ihn eine Freude war, das Wort Gottes zu gebrauchen. Nicht eigene Ideen zu verkünden, sondern sich auf Gottes Wort zu berufen und wirkungsvoll Gebrauch von den damals vorhandenen Bibelschriften zu machen. Dadurch konnte er die Wahrheit aus dem Wort Gottes noch anziehender darlegen, hat seinen Dienst verherrlicht und letztlich dazu beigetragen, dass Gottes Lehren noch anziehender wirkten auf andere. Die gleichen Möglichkeiten haben wir auch. Hinzu kommen dann noch so andere Möglichkeiten, sozusagen die Rahmenbedingungen stimmig zu machen, ne? Darauf zu achten, dass unser äußeres Erscheinungsbild dazu passt. Zum Erscheinungsbild zählt natürlich auch der Zustand der Predigtdiensttasche, Zustand der Literatur, die wir anbieten. All das ist natürlich ein geschlossenes Gesamtbild, was dazu beitragen soll, dass andere Menschen angetan sind von dem, was wir ihnen verkünden möchten. Gehen wir mal auf einen dritten Bereich kurz ein. Der hat auch so ein bisschen was mit unserem Predigtdienst zu tun, nämlich unsere Ansicht über Außenstehende. Es ist ja schon so, dass wir im Rahmen unseres Predigtwerkes auf sehr viele Menschen treffen, die unterschiedlichsten Hintergründe haben, die unterschiedlichsten Ansichten haben. Und wir möchten nie durch unsere Worte und durch unsere Aussagen Menschen in ihrer Würde herabsetzen. Wir möchten stattdessen zeigen, dass wir jeden Menschen schätzen, dass jeder Mensch wertvoll ist. Und das möchten wir sowohl in Gesprächen an der Tür erreichen, als auch in den Gesprächen, die wir vielleicht privat führen. Wir wollen nicht andere Menschen diskriminieren aufgrund ihrer Lebensumstände oder ihrer Lebensweise. Mag man vielleicht auch mal drüber nachdenken, welche Art Witze erzählt man sich? Könnte da vielleicht jemand in seiner Würde herabgesetzt werden? Das alles würde nicht die Lehren Gottes anziehender wirken lassen. Aber genau das wollen wir ja erreichen. Gehen wir mal in einen vierten Bereich. Schule und Beruf ist der betitelt. Auch da haben wir sehr viele Möglichkeiten, die Lehren Gottes anziehend wirken zu lassen. In der Regel ist es ja so, dass unsere Mitschüler, unsere Arbeitskollegen wissen, wer wir sind, ne? Dass wir ihnen gesagt haben, dass wir Anbeter Jehovas sind. Nun ist es aber auch so, dass aufgrund des Verhaltens eines Einzelnen sehr schnell Rückschlüsse auf die gesamte Gemeinschaft gezogen werden. Also so ein Beispiel, was ich mal selbst erlebt habe, ich gehöre zu denen, die nicht unbedingt Kaffee mögen. Gibt es ja manchmal, ne? Ich vertrage ihn nicht so, also trinke ich ihn auch nicht. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, dass auf meiner Arbeit die Kollegen wussten, Zeugen Jehovas dürfen keinen Kaffee trinken. Gut, das ließ sich natürlich relativ schnell klären. Aber war für mich irgendwann ein interessanter Punkt, weil das Verhalten eines Einzelnen hat sofort darüber Auskunft gegeben, wie alle Zeugen Jehovas nun mal sind. Kaffee ist ja nun nicht das größte Problem, aber was wäre gewesen, wenn die gesagt hätten, naja, der Herr Lau, das ist ja so ein ganz fauler, unfreundlicher, so sind die Zeugen Jehovas halt. Oder das ist ein unehrlicher, so sind die Zeugen Jehovas halt. Das wollen wir natürlich nicht erreichen. Wir wollen durch unser Verhalten dazu beitragen, dass ein positives Gesamtbild entsteht. Unser Verhalten soll beispielhaft sein für die Organisationen, die wir vertreten und besonders für den Gott, den wir anbeten. Deswegen ist es wichtig, dass wir auch im Bereich Schule und Beruf darauf achten, Jehova zu verherrlichen. Na, und was in der Zeit gilt, gilt natürlich auch so als fünfter Punkt in der Freizeit. Auch da möchten wir als Menschen zu erkennen sein, die Jehova verherrlichen. Sowohl in der Wahl unserer Kleidung, die wir in der Freizeit tragen, als auch in der Wahl der Unterhaltung, mit der wir uns in der Freizeit beschäftigen. Auch das ist etwas Selbstverständliches und etwas sehr Wichtiges, dadurch Jehovas Lehren anziehend wirken zu lassen. Kommen wir noch mal kurz zu einem sechsten Thema, nämlich dem Begriff der Sauberkeit. Wenn man die Bibel liest, wird einem sehr schnell auffallen, wie viel Wert Jehova darauf legt. Jehova ist ein heiliger, reiner Gott und er erwartet auch von seinen Anbetern, dass sie rein und heilig sind. Wie können wir dazu beitragen, dass wir diesen Punkt erfüllen? Gut, Begriff Körperhygiene gehört natürlich genauso dazu wie der Punkt, dass wir unsere Wohnung oder unser Haus sauber und ordentlich halten. Zum Begriff Wohnung oder Haus gehört auch der Bereich Keller. Ist zwar jetzt nicht so, dass der Keller so aussehen muss wie das Wohnzimmer, aber trotzdem sollte man darauf achten, dass dort auch ein gewisses Maß an Ordnung und Sauberkeit herrscht. Man könnte auch beim Umfeld über das Auto nachdenken. Oftmals kommen wir mit dem Auto zu den Zusammenkünften oder wir kommen mit dem Auto in den Predigtdienst. Und es sollte nie so sein, dass wir sagen, wir parken lieber zwei Straßen vor dem Saal, damit keiner merkt, dass das da irgendwie mit in Verbindung gebracht werden sollte. Wir möchten gerne zeigen, dass wir Jehova verherrlichen, auch durch die Sauberkeit im Auto beispielsweise. Und natürlich ist es für uns ein absolutes Vorrecht, die Anbetungsstätte Jehovas in einem sauberen Zustand zu halten. Wenn man Menschen fragt, wo Jehova angebetet wird oder wo Jehovas Zeugen sind, der Königreichssaal kennt man. Und das Umfeld des Königreichssaals kann auch sehr viel aussagen über den Gott, der dort angebetet wird und über die Menschen, die dort zusammenkommen. Also auch dort haben wir sehr wichtige Möglichkeiten, dazu beizutragen, dass Gottes Lehren anziehend wirken. Und es ist für uns eine Ehre, dabei zu sein und dazu beizutragen, dass Gottes Anbetungshaus würdig und sauber ist. Es waren jetzt sechs Bereiche, über die wir kurz gesprochen haben, die aber eins zeigen. Wenn wir Gottes Lehren anziehend wirken lassen möchten, berührt das jeden einzelnen Bereich unseres Lebens. Stellt sich nur die Frage, was bringt es, sich diese Mühe zu geben, in wirklich allen Bereichen sich zu bemühen, Gottes Lehren anziehend wirken zu lassen? Was bringt es letztendlich ein? Wir wollen kurz über zwei Ergebnisse sprechen noch, was das Ganze mit sich bringt. Das erste Ergebnis hat mit der Sichtweise von Außenstehenden zu tun und wird beschrieben in 1. Petrus 2. 1. Petrus, Kapitel 2, im Vers 12. Dort finden wir folgende Aussage. Es wird gesagt, 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 12. Führt euren Wandel vortrefflich unter den Nationen, damit sie in dem, worin sie gegen euch als von Übeltätern reden, zufolge eurer vortrefflichen Werke, von denen sie Augenzeugen sind, Gott verherrlichen mögen am Tag seiner Besichtigung. Was sagt dieser Vers aus? Nun, es wird zunächst darauf angegangen, dass es Menschen gibt, die von Anbetern Jehovas schlecht reden. Sie sagen, das sind Übeltäter. Und weil das so ist, sagte der Petrus, deswegen führt euren Wandel vortrefflich. Also beispielhaft handeln, Gottes Lehren anziehend wirken lassen. Was wäre das Ergebnis? Naja, diese Menschen, die behaupten, Anbeter Jehovas sind schlecht, werden Augenzeugen davon, so schlecht sind die ja gar nicht. Und es kann sogar dazu führen, wie zum Schluss gesagt wird, dass sie anfangen, Gott zu verherrlichen. Dass sie also sich den Reihen der Anbeter Jehovas mit anschließen, sich von diesen Lehren Jehovas angezogen fühlen, ja, und dann mit uns zusammen Jehova verherrlichen. Welch ein wunderbares Ergebnis wäre das doch, wenn wir das erreichen können, weil wir Gottes Lehren ausleben. Ein zweites Ergebnis, was wir erzielen, hat mit unserem Verhältnis zu Jehova zu tun. Und da schlagen wir die Psalmen auf, und zwar den vorletzten, den 149. Psalm. Psalm 149. Und wir können uns den Vers 4 anschauen. Da wird Folgendes gesagt. 149. Psalm, der Vers 4. Es heißt, denn Jehova findet Gefallen an seinem Volk. Er schmückt die Sanftmütigen mit Rettung. Das Ergebnis, was wir also erzielen können, ist, dass Jehova voller Freude, voller Begeisterung, voller Stolz auf uns schaut und sagt, ja, mein Volk, an dem finde ich Gefallen. Aber damit nicht genug, der Vers geht ja noch weiter, dass Jehova dann auch noch aktiv wird. Weil Jehova an seinem Volk Gefallen findet, er es schön findet, möchte er es noch schöner machen. Deswegen wird hier gesagt, er schmückt sein Volk mit Rettung. Jehova hat für Menschen vorgesehen, in einer Welt zu leben, die seinem Geschmack von Schönheit wieder völlig entsprechend wird. Das Paradies wird Gottes Geschmack von Schönheit vollständig befriedigen. In dieser Welt dürfen wir leben. Diese Hoffnung hat Jehova uns gegeben. Wir haben bis dahin die Aufgabe zu erfüllen, dass wir durch unser tägliches Leben seine Lehren für andere Menschen anziehend wirken lassen.